Hallo und herzlich willkommen zur Episode 126 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Es gibt einen merkwürdigen Widerspruch in unserer Gesellschaft. Peng, und schon bin ich drin mitten im Thema. Denn wir hören oft, Kunst sei wichtig, Kunst eröffne neue Perspektiven, Kunst sei ja ach so unverzichtbar für eine lebendige Gesellschaft, für eine lebendige Demokratie. Und gleichzeitig leben viele der Menschen, die diese ach so wichtige Kunst überhaupt erst möglich machen, in erstaunlich fragilen Verhältnissen. Warum ist das eigentlich so? Ich bin selbst Künstlerin und diese Frage begleitet mich schon lange. Diese Episode vom Atelier Talk Podcast ist Teil des großen Podcast-Tons. Über 2.500 Podcasts stellen in dieser Woche gemeinnützige Organisationen vor, auch zu sehen auf der Webseite podcastton.org. Der Atelier Talk Podcast ist dabei und ich habe mir eine gemeinnützige Organisation ausgesucht, die sich ausgerechnet einer Gruppe widmet, die man vermutlich nicht sofort ganz vorne im Kopf hat, wenn es um hilfsbedürftige Menschen geht. Und zwar kümmert sich die Meet Frida Foundation um die bildenden Künstlerinnen und Künstler. Denn über Kunst wird eigentlich ziemlich viel gesprochen. Über Ausstellungen finden wir immer mal wieder was, große Namen, sensationelle Preise, die mal wieder bei irgendwelchen Versteigerungen erzielt werden. Aber erstaunlich wenig hört man darüber, wie eigentlich die meisten Menschen leben und arbeiten, die diese Kunst überhaupt erst möglich machen, die Künstlerinnen und Künstler selbst. Mein heutiger Gast ist Dr. Anna Schwan. Sie hat die Meet Frida Foundation gegründet, eine Stiftung, die versucht, Künstlerinnen und Künstler sichtbarer zu machen und ihnen neue Räume zu eröffnen. Im öffentlichen Raum, in digitalen Installationen und in Projekten, die Kunst mit gesellschaftlichen Themen wie Demokratie verbinden. Die Idee dazu kam ihr während der Corona-Zeit. In diesem Gespräch sprechen wir darüber, warum Künstlerinnen und Künstler gesellschaftlich irgendwie wichtig sein sollen, aber strukturell oft erstaunlich wenig Unterstützung bekommen. Warum ein Projekt zur Demokratieförderung trotz großer Begeisterung am Ende an etwas sehr Alltäglichem scheitern kann, nämlich am Geld. Inwiefern die Kunstwelt selbst manchmal überraschend konservativ funktionieren kann und warum der Name dieser Stiftung selbst eigentlich sehr viel darüber erzählt, welche Rolle Künstlerinnen in dieser Welt überhaupt spielen. Und wir sprechen auch ganz praktisch darüber, was Künstlerinnen und Künstler selbst tun können, um sichtbarer zu werden. Auch jenseits der berühmten Kunstbubble. In diesem Gespräch geht es immer mal wieder um die nicht ganz so positiven Dinge. Bitte seht uns das nach. Stellt euch mal ein Thema vor oder ein Gespräch, in dem wir darüber sprechen, wie toll das alles läuft. Ja, klasse, ihr helft da und dort, ihr gebt den Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform, super, klasse, okay, danke und tschüss. Das Thema wäre ziemlich schnell zu Ende. Und deswegen habe ich immer wieder versucht, den Finger auch in die Wunde zu legen. Es dreht sich also wirklich in diesem Gespräch immer mal wieder um die Dinge, die verbessert werden können. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch mit Dr. Anna Schwan. Und ich bin eingestiegen mit der Frage, welche Rolle die Künstlerin Frida Kahlo, denn ganz offensichtlich bezieht sich ja der Name der Stiftung auf eben diese Künstlerin, welche Rolle also diese Künstlerin für Anna ganz persönlich spielt. Und mit der Antwort habe ich nicht gerechnet.
Mir persönlich ist Frida Kahlo zwar eine Künstlerin, die Weltruhm nicht umsonst erlangt hat, aber sie ist mir nicht persönlich so wichtig, als dass ich die Stiftung nach ihr benannt hätte, im Sinne von einem Anklang an Frida Kahlo, sondern mir ging es eigentlich darum, im Stiftungsnamen etwas zu finden, was den direkten Austausch mit den Künstlern in den Vordergrund stellt und dass man eben die Künstler selbst in den Vordergrund stellt. Und unser erstes Projekt war auch darauf ausgelegt, während Corona noch zu zeigen, was verschiedene Künstler tun, welche Arbeiten sie haben und damit in den öffentlichen Raum zu gehen. Und da war der Ansatz eben, triff Dako, triff Josephine, whoever. Und dann ging es darum, wie nennen wir denn jetzt eigentlich die Stiftung? Das kam erst später. Und dann haben wir diesen Gedanken aufgegriffen und dachten, gut, dann nehmen wir auch dieses Meet und da muss ja irgendein Künstler hin. Und dann kamen einem zuerst natürlich die ganzen Männer, also Vincent, Andy und so weiter. Weil ich natürlich auch einen Namen wollte, der nicht erklärungsbedürftig ist, im Sinne von, ist das ein Künstlername oder nicht? Und dann dachte ich, nee, die Stiftung nicht nach einem männlichen Künstler, das ist ja unsinnig. Und dann wird es eben sehr, sehr, sehr dünn für Leute, die nicht aus der Kunst kommen, welche Vornamen von Frauen und KünstlerInnen identifizieren sie denn überhaupt mit Künstlerinnen? Ja, und so sind wir dann bei Frida Kahlo gelandet.
Das ist ja eine Entstehungsgeschichte, die ich überhaupt nicht so erwartet habe. Ich dachte, wir steigen ein jetzt in deine persönliche Geschichte und peng, sind wir schon drin in der Geschichte der Stiftung. Das ist aber wirklich interessant. Das heißt, euer allererstes Projekt war Triff und dann der Vorname von einem zeitgenössischen Künstler, einer zeitgenössischen Künstlerin. Und man
Genau.
sah dann das Bild dazu und dann hast du diese Person eben über die Kunst getroffen.
Ja.
Und dann war es schwierig, eine Frau, ja, Vincent, klar, da verbindet man gleich die richtige Person. Und dann war es wirklich nur die Frieda, ja? Haben wir da wirklich nur.
Das ist katastrophal, wenn man da mal drüber nachdenkt, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Also gut, bei kunstaffinen Menschen gibt es da natürlich gleich auch mehrere Namen, die einem einfallen, aber wenn man eben wirklich weitergeht und ich wollte ja oder ich will eigentlich immer noch mit dem, was wir tun, eben auch eine Öffentlichkeit ansprechen, die über die Kunstbubble deutlich hinausgeht. Und dann wird es echt sehr, sehr eng. Ja.
Wenn du sagst, sehr, sehr eng, also ich bin gerade echt neugierig bei diesem Namen. Wen hattet ihr dann noch so im Hinterkopf?
Naja, Louis Bourgeois zum Beispiel wäre natürlich noch jemand, der da irgendwie relativ nahe liegt. Dann
Ja, genau, verstehe.
whatever. Ja, sorry, versuch mal. Ja.
Das, okay, dann frage ich aber anders. Du hast ja dann begonnen, eben dieses große Projekt, Miet oder Triff sowieso, ins Leben zu rufen. Das bedeutet aber, dass die Kunst in deinem Leben sicherlich eine große, also die bildende Kunst eine große Rolle spielt. Du hast dich nicht um Sportler gekümmert oder um streunende Hunde, sondern um KünstlerInnen.
Genau.
Woher kommt das? Warum?
Also die Nähe zur Kultur ist was mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet irgendwie. Ich glaube, als ich das erste Mal im Ballett war, war ich 4 Jahre alt und das war so quasi die Initialzündung, die das dann gebracht hat. Ich habe auch lange selber Ballett gemacht und hatte dann eben auch eine große Nähe zu Theater und allem und habe auch selber in Schulzeiten gerne und viel Kunst gemacht. Genau, hatte dann aber eben auch viele KünstlerInnen als Freunde oder habe ich auch immer noch. Und habe gesehen während Corona, wie die gelitten haben. Und das ganze Projekt ist ja eben aus Corona heraus entstanden. Und da fand ich es eben sehr, sehr drastisch und sehr dramatisch, dass über alle geschrieben wurde, über alle Kunstsparten und was das für die bedeutet. Nur über die bildende Kunst wurde überhaupt nicht geschrieben oder berichtet, weil man ja annahm, naja, dann gehen die halt weiter in ihr Atelier und malen vor sich hin sozusagen. Aber dass das überhaupt nicht funktioniert, dass auch aus dem Nichts keine Inspiration entstehen kann, dass es überhaupt keine Möglichkeit mehr gab, diese Kunst zu zeigen und überhaupt auch sich damit zu ernähren, das ging völlig unter und das hat mich einfach total geärgert und deswegen wollte ich was tun, was die bildenden Künstler einfach in den Mittelpunkt stellt, genau.
Ich bin gar nicht so sicher, ob man da wirklich so weit gedacht hat. Ach, die gehen ja in ihr Atelier und malen weiter. Ich als Künstlerin, ich fühlte mich äußerst übersehen überhaupt. Also ich glaube nicht, dass man da reflektiert hat, dass wir in den Ateliers ja weiterarbeiten können. Das war schon fatal, ja, das stimmt, ja. Kommst du dann aus einem sehr kunstaffinen oder aus einer kulturaffinen Familie? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Hamburg aufgewachsen, und meine Familie war sehr offen, was alle Einflüsse anging, und wollte mir auch eben quasi viel zeigen von der Welt, damit ich mir dann selber aussuche, was ich gut finde und was ich toll finde. Und ich glaube, ich bin irgendwie diejenige da in der Familie gewesen, die diesen Kulturbug und Kunstbug am meisten bekommen hat und am meisten quasi infiziert ist damit. Das ist bei meinen Eltern deutlich weniger tatsächlich der Fall, aber sie wollten eben, dass ich das durchaus für mich sehe und erlebe und daraus nehme, was ich gerne rausnehmen möchte. Genau, ja. Aber insgesamt haben meine Eltern, vor allem meine Mutter, mir eben wirklich ermöglicht, ganz viele unterschiedliche Bereiche des Lebens zu sehen und einzusteigen und auch möglichst viel von der Welt zu sehen. Und da bin ich unglaublich dankbar für.
Das heißt, du bist dann über eine ganz persönliche Schiene durch Freundinnen und Freunde, die bildende Künstler waren, dann darauf gestoßen, okay, da ist hier eine Gesellschaftsgruppe, der man helfen muss, und zwar über Corona. Das habt ihr dann irgendwie aus dem Boden gestampft und eine große Aktion gestartet. Ich sehe dich nicken.
Ja.
Wie kam denn dann die Idee, das zu überführen in etwas Dauerhafteres?
Also in meinem, wie soll ich sagen, wahren Leben sozusagen, habe ich eine Kommunikationsagentur, eine PR-Agentur. Und mit der PR-Agentur sind wir spezialisiert auf institutionelle Kunden, also staatliche Kunden im weiteren Sinne, und auf Kulturkunden. Das heißt, diese Denke, was kann man tun, um Sichtbarkeit zu schaffen, ist was, das ich täglich für unterschiedlichste Bereiche tue und habe. Und so kamen wir dann eben auch darauf, dieses Projekt zu starten. Und es ging ja darum, dass wir eben die Werke gezeigt haben im öffentlichen Raum, und wir haben dazu eine Kooperation gehabt mit einem großen Außenwerber, die super funktioniert hat. Die haben uns die Flächen gegeben zum Selbstkostenpreis, also für die Druckkosten dafür. Und wir haben über Social Media einen Aufruf gestartet und gesagt, hier, wir wollen das machen und wir wollen eine Webseite aufbauen, wo ihr eure Werke hochladen könnt und auch direkt verkaufen könnt, um während Corona überhaupt einen Verkaufskanal auch zu haben. Wir wollen das miteinander verbinden, so. Und dann haben wir eben den Aufruf dazu gestartet und hatten innerhalb eines Monats, ich glaube, 150 KünstlerInnen, die sich gemeldet hatten und dabei sein wollten. Und davon war ich ehrlich gesagt relativ geplättet, weil es wirklich so viele waren in so kurzer Zeit. Und da habe ich gedacht, gut, okay, also ich dachte mir schon, dass es nicht gut ist, aber es scheint alles noch irgendwie schwieriger zu sein und schlimmer zu sein, als ich dachte.
Ganz kurz, um es zu verstehen. Und der Aufruf kam nur über Instagram, allein über diesen Kanal.
Ich glaube ja.
Wow, das ist wirklich, ja.
Ja, ich glaube ja. Also wir haben über Instagram dann auch eben befreundete Künstler, befreundete Institutionen gebeten, das auch nochmal weiter zu verteilen. Und ich glaube, es war auch nochmal über die Spiegelberger Stiftung. Die hatten das auch nochmal unter ihrem Netzwerk an Künstlern verbreitet. Aber das war's, ja.
Und dann sagtest du, du warst ziemlich geplättet, dass es doch sehr viel mehr waren, als du erwartet hattest.
Genau, dass sich so viele gemeldet haben auf diesen Open Call, ohne ja auch genau zu wissen, was jetzt da im Einzelnen passiert, ne? Weil wir alle noch am Anfang waren des Ganzen. Und mit der Agentur war es natürlich bei uns auch so, dass wir jetzt relativ von einem Tag auf den nächsten relativ wenig nur noch zu tun hatten, weil alles gekürzt wurde. Das heißt, wir hatten die Zeit, das Ganze dann eben auch groß zu ziehen. Ja, und dann lief das sehr, sehr gut an und wurde auch von den Medien super gut aufgenommen. Und es wurde ganz viel darüber berichtet und es wurden auch ganz viele Werke verkauft, die wir da gezeigt haben. Das heißt, es hat dann eben auch einen direkten Bezug zu den Künstlern wieder gehabt und auch direkt geholfen. Dann dachte ich mir, wenn das so toll funktioniert, dann sollte es ja was sein, was nicht nur einmalig stattfindet, sondern was eine Verstetigung kriegt. und was auch nicht mit der Agentur direkt verknüpft ist, sondern unabhängig davon läuft, damit es eben auch diese Gemeinnützigkeit bekommen kann und haben kann. Und so kam es dann eben, dass wir die Stiftung dann gegründet haben. Und dann eben seitdem auch ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht haben, von wirklich vielen Ausstellungen, die wir umgesetzt haben, immer wieder Dinge im öffentlichen Raum, Augmented Reality-Installationen gemacht haben, also die man dann eben per Handy sehen konnte, bis hin zu dem, wo wir jetzt eigentlich sind, dass wir versuchen, Kunst und Demokratie zu denken, zusammenzudenken und Projekte umzusetzen, die eben durch Kunst eine Form von Demokratieförderung schaffen, gerade eben auch im Rahmen von Wahlen.
Habt ihr denn damals dann diese ganzen 150 Künstlerinnen und Künstler nehmen und umsetzen können in eurem Projekt oder habt ihr eine Auswahl treffen müssen?
Wir haben eine Auswahl getroffen, eine Qualitätsauswahl haben wir tatsächlich getroffen. Wir hatten dann eben auch eine Jury und ein paar Kriterien, die uns wichtig waren. Unter anderem eben, dass sie an der Kunsthochschule studiert hatten, dass sie schon einige Ausstellungen gemacht haben, dass es eine Empfehlung gab und ähnliches. Und die haben wir dann aufgenommen.
Und dann blieben wie viele übrig?
Also aktuell arbeiten wir mit 75 KünstlerInnen zusammen. Beziehungsweise in den letzten Jahren hat sich diese Zahl eben ergeben. Also ich würde sagen, wir haben vielleicht angefangen mit 40 ungefähr.
Und ist das nicht eine große Belastung, so eine Qualitätsauswahl treffen zu müssen? So wie du sagst, das ist ja eine Gruppe, die manches Mal ganz schön struggelt und da dann zu sagen, du ja, du nein, ist das nicht eine sehr große Druck, eine Verantwortung?
So habe ich das ehrlich gesagt nie gesehen, weil ich eher geschaut habe, dass wir eben auch KünstlerInnen vertreten, die eine Chance haben und die auch ein gewisses Standing schon haben, wenigstens im Lokalen in irgendeiner Form. Weil es natürlich auch umgekehrt so ist, wenn jemand wie ich nicht selber aus der bildenden Kunst kommt, dann muss ich wirklich Qualität zeigen, damit ich überhaupt ernst genommen werde von der Kunstbubble. Also die Kunstbubble ist ja irgendwie auch eine ganz spezifische Unterart der Kulturbubble, die ja eigentlich schon relativ crazy ist. Das wird ja dann bei der bildenden Kunst irgendwie nicht besser, sondern im Gegenteil, es ist ja wirklich hart teilweise, wie da geurteilt wird und wie auch von vornherein dann gesagt wird, whatever, zu kommerziell, zu traditionell, zu you name it, was gerade falsch ist. Und damit ist man dann fliegt man quasi sofort aus der Wahrnehmung raus. Und da mussten wir natürlich sehen, gerade eben als ganz neue Stiftung, dass wir eine Auswahl treffen, sowohl an Projekten als auch an KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die repräsentativ und qualitativ hochwertig ist. Genau. Und so haben wir das dann eben versucht zu machen über diesen Qualitätsaspekt. Ja.
Aber ist das nicht wirklich, also du sagtest eben so lapidar crazy, aber ist es nicht wirklich merkwürdig? Die Kunst ist ja nun ein Bereich, der anders denken möchte, der Regeln aufbrechen möchte und ist in sich sowas von ultrakonservativ teilweise, dass da Barrieren aufgebaut sind, über die man nicht rüberkommt. Das wollt ihr auch so ein bisschen aufbrechen durch eure ungewöhnlichen Aktionen vielleicht, oder?
Ja, definitiv. Das ist was ich gerne aufbrechen wollte und auch weiter will. Und ich halte das auch für dringend notwendig, denn vielleicht kam das eben gerade schon ein bisschen raus. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass es so rigide ist und so geschlossen. Und ich halte das für ganz fatal. Das ist ein Fehler, den die Kultur insgesamt macht in Deutschland, aber eben auch die bildende Kunst, dass sie zwar immer Lippenbekenntnisse bringt, dass sie offen sein will, dass sie neue Zielgruppen erschließen will und so weiter. Aber wenn es darum geht, dann auch wirklich dem quasi Taten folgen zu lassen, an diese neuen Zielgruppen ranzutreten in einer Form, die die auch mögen oder interessant finden, sei es irgendwie, dass man auf TikTok irgendwelche Sachen macht oder sei es, dass man irgendwie ich hätte fast gesagt, grelle Farbe benutzt im Sinne von Plakativität reinbringt und eben diesen White Cube gerade nicht macht, sondern auch an Orte geht, die eigentlich anders belegt sind, wie eben zum Beispiel Plakatwände. Oder wir hatten eine große Galeriefläche bekommen, eben auch wegen der ganzen Leerstellen, die es dann nach Corona gab. Die war im Stilwerk und das Stilwerk ist quasi so eine Art Einkaufszentrum, ist der falsche Ausdruck, aber da sind eben viele Designläden und Möbelläden drin. Und da gab es ganz viele Künstler, die gesagt haben: No way, ich stell hier nicht aus, ich will nicht in so einem Kontext verortet werden. Genau, weil die so eine Angst hatten, dass sie irgendwie in so eine Kommerzialitätsecke gedrängt werden dadurch, obwohl es war ein super White Cube, den wir hatten 700 Quadratmeter mit Blick, also besser ging es einfach nicht, ne? Aber auch da hatten die Angst und haben gesagt, so, wer weiß, was da passiert. Und das ist halt immer eine Selbstreferenzialität. Und ich glaube, das hält auch dann viele KünstlerInnen davon ab, quasi einen Durchbruch zu schaffen, weil die eigene Community als wichtiger angesehen wird als diejenigen, die es dann eben auch rezipieren können im Zweifel auch kaufen könnten oder auch einen anderen Blick auf die Kunst haben. Und ich glaube, es ist auch was, was tatsächlich hier in Hamburg besonders krass ist. Also Hamburg gilt ja nicht als Kunststadt und meiner Meinung nach liegt der Hauptgrund dafür, dass es nicht, dass es nicht als Kunststadt gilt, nicht darin, dass es hier zu wenig KünstlerInnen gibt oder zu wenig Kaufinteressierte, sondern daran, dass diese Referenzialität so wirklich eigenfokussiert ist und die nicht daraus aufwachen, so wie in Berlin zum Beispiel, wo man viel lockerer mit Dingen umgeht, als es hier ist. Also das ist ganz spannend zu sehen, finde ich, ja. Und also das ist so der eine Bereich und der andere Bereich ist, also wie reagieren Künstler selber aufeinander und auf den Kunstbetrieb. Und die andere Seite ist dann eben von Kuratoren und musealer Seite, die das eben auch perpetuiert und auch nur aus der Kunstsichtwarte dann auf die Dinge schaut und weniger aus der Sichtwarte, was interessiert denn die Leute und wie können wir an die Leute rangehen und wie können wir die Leute eher zusammenbringen.
Aus der Künstlersicht vielleicht noch ein Gedanke dazu. Man versucht ja weiterzukommen, Schritt für Schritt und Ausstellung für Ausstellung und Verkauf für Verkauf und aufgenommen werden in Sammlungen etc. Ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass es so restriktiv ist, dass man eben so gewohnt ist, diese Grenzen aufgezeigt zu bekommen und diese Regeln immer vor die Nase gehalten zu bekommen, dass man Sorge hat, dass dann so ein Ort wie das Stilwerk vielleicht dann wieder negativ auf den künstlerischen Lebenslauf
Genau.
sich auswirkt, ja.
Genau. Genau.
Aber dann eine Rückfrage zu etwas, was du vorhin gesagt hast. Du hast ein Kriterium genannt, als ich gefragt hatte, wie wählt ihr aus? Da hast du gesagt, abgeschlossenes Kunststudium.
Ja.
Da geht es ja eigentlich schon los, weil das ist zum Beispiel etwas, das ist ja der Markt, der das ganz oft vorgibt. Was mich immer wieder sehr bestürzt, ich bin Autodidaktin, ich habe studiert, ich bin Akademikerin, ich habe aber keinen Kunstabschluss, aber ich zeige meine Kunst, ich habe viele Ausstellungen, auch in Galerien und ich war auch auf der Art Karlsruhe zum Beispiel, das heißt, da ist also schon eine Substanz, aber ich habe eben dieses Studium nicht vorzuweisen, also würde ich bei euch rausfliegen.
Nee, wir sind da nicht so rigide. Also wir haben drei Hauptkriterien. Das eine ist eben Kunststudium, das zweite ist ein Empfehlungsschreiben und das dritte sind Ausstellungen. Und wenn jemand jetzt eben kein abgeschlossenes Kunststudium hat, aber dafür eine Top-Empfehlung oder schon wirklich tolle Einzelausstellungen und Ausstellungen, dann substituiert das. Was mir aber eben wichtig war, ist, dass wir auf diese Weise eben wirklich sicherstellen, dass ich die Leute, die sich bei uns bewerben, eben wirklich Künstler sind, die davon versuchen zu leben oder eben tatsächlich.
Ich bin sicher, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts da aufgehorcht haben, weil da sind viele, die keinen Abschluss haben. Du redetest gerade darüber, wie du das alles ein bisschen aufbrechen möchtest und dann kam eben nur dieser Punkt des Studiums. Bin ich froh, dass wir das geklärt haben. Aber wir reden ja hier trotzdem von, ja, was sind das? Strukturelle Probleme, oder? Ich meine, was sagt denn das über eine Gesellschaft aus, die immer wieder betont, die Kunst ist ja so wichtig. Und die Kunst, die zeigt uns Wege auf. Und die Kunst, die Kunst, die Kunst. Aber sobald es ernst wird, sprich, sobald man wirklich davon leben möchte, gibt es so viele, die in ganz, ganz prekären Verhältnissen arbeiten. Auch hervorragende Künstlerinnen und Künstler. Wie kommt das? Was ist das für eine Gesellschaft, die sagt, dass ihr die Kunst ja so wichtig ist, weil sie so viel aufzeigt? Aber warum wird dann so wenig dafür wirklich getan?
Es ist natürlich, Da gibt es, glaube ich, viele Antworten darauf. Fängt an damit, dass man natürlich fragen kann, kann der Staat das wirklich alles leisten? Und sollte ein Staat das alles leisten? Aber wenn der Staat es eben nicht macht, wer macht es dann? Auch wenn man sich umschaut, wie ist das in anderen Ländern? Ist es in Deutschland, gibt es mehr Förderung oder gibt es weniger Förderung? Ist es ähnlich? Naja, ich glaube, grundsätzlich liegt es natürlich immer bei einem selber, dass man selber sagen muss, okay, wenn das der Weg ist, den ich einschlagen will, dann muss ich halt irgendwie klarkommen und muss zusehen, wie ich das schaffen kann. Andererseits ist es natürlich so, wenn man in einem kulturellen Umfeld etwas macht, ist man ganz in einer ganz anderen Fragilität, als wenn man einen normalen Beruf ausübt, weil man sich ja immer selber mit auf das bringt, was man hier in diesem Fall in die bildende Kunst einbringt. Also man kann ja nicht Werk und Persönlichkeit voneinander trennen, komplett.
Meine Frage zielte auch gar nicht auf eine Regierung, die da eingreifen sollte. Darüber kann man streiten. In Irland zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen jetzt für Künstlerinnen und Künstler, das ist ein spannendes Projekt.
Oh, spannend. Wusste ich gar nicht.
Ach, wusstest du nicht, seit 2026 haben die für 2000 Künstlerinnen und Künstler 1300 Euro im Monat steuerpflichtig. Das haben sie getestet, ich glaube seit 22, also 4 Jahre oder 3 Jahre. Und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und haben das jetzt eingeführt für 2026, erstmal unbeschränkt, also zeitlich unbeschränkt. Und
Und wer wählt diese 2000 aus?
das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich
Okay.
nicht. Aber das wäre etwas von staatlicher Seite. Aber meine Frage zielte eigentlich, also ich hatte eben den Staat gar nicht im Kopf, sondern ich frage mich sowas, wie kann das sein, dass unsere Gesellschaft so tickt? Dass auch ganz schnell diese Lippenbekenntnisse da sind, wie wichtig die Kunst ja ist. Aber also ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich kann das immer gar nicht greifen. Wie kann es sein, dass eine Gesellschaft so tickt, dass etwas, was ihr so wichtig ist, was ihr so wertvoll ist, einfach ein wenig wert ist?
Ja, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob es ja wirklich so wichtig ist oder ob das nicht auch ein Lippenbekenntnis ist. Ich fürchte inzwischen tatsächlich Letzteres. Wenn das im Rahmen einer Unterhaltung oder eines Interviews oder ähnliches die Frage aufkommt, wie wichtig ist Ihnen die Kunst oder die Kultur oder sind Sie der Meinung, dass es gefördert werden soll, wer würde denn darauf Nein sagen? Da würde man ja nie Nein sagen, weil es ja auch, das wäre gesellschaftlich sanktioniert, zu sagen, Nein ist, finde ich, völlig überflüssig. Aber dass dem dann eben auch Taten folgen im Sinne von, ich gehe einmal die Woche in eine Ausstellung oder ich lege mir im Jahr x Euro beiseite, die ich dafür ausgebe, ich will jetzt gar nicht sagen, eine Sammlung aufzubauen, sondern einfach irgendwelche Kunst zu kaufen, irgendwas, was ich schön finde. Oder ich spende es gibt ja ganz viele Charity-Auktionen oder ähnliches. All solche Dinge könnte man ja tun, irgendwie auch ganz, ganz privat tun. Und das machen dann aber eben wirklich ganz, ganz wenige, viel, viel weniger als sagen, aber natürlich muss da irgendwie die Kunst und Kultur gefördert werden. Das ist einfach so eine Not in my backyard-Antwort, ehrlich gesagt, wo dann eben viele sagen, ja, das wäre ich total wichtig. Also ich jetzt ganz persönlich soll was dafür geben? Nee, das ist jetzt auch schwierig. Das merken wir auch, weil wir sind ja auch komplett auf Förderungen angewiesen, weil wir in einer Stiftung sind, die keine eigene Einlage hat, kein Vermögen hat. Das heißt, jedes Projekt, was wir umsetzen wollen, können wir nur umsetzen, wenn wir Mittel akquirieren. Und das ist so unfassbar schwer geworden. Und wir haben jetzt eben dieses Jahr wollen wir eigentlich was machen zu den Landtagswahlen. Wir haben dieses Jahr 8 Wahlen, Kommunalwahlen und Landtagswahlen, sowohl im Westen als auch im Osten. Wir haben vor 2 Jahren was Ähnliches gemacht, gemeinsam mit dem Kunstfest Weimar für Thüringen. Also wir hatten einen Call for Artists und haben gebeten um Werke, die sich mit Demokratie und Rechtsextremismus auseinandersetzen und haben dann 3 Werke ausgewählt, die gezeigt worden sind auf Plakatflächen in Thüringen plus bei einer Ausstellung, die in der Bauhaus-Universität Weimar stattfand und dann gab es das Ganze auch nochmal digital in Social Media übersetzt. So, und das wollten wir jetzt eigentlich bundesweit lancieren in diesen 8 Bundesländern, dass man sowas Ähnliches macht. Aber dafür braucht man halt ein gewisses Grundkapital, damit man das überhaupt umsetzen kann, sowohl von der Manpower her als auch von den Kosten, die dahinter stehen. Und die Künstler brauchen auch Geld und so weiter. Das heißt, unter 30.000, 40.000 Euro braucht man da eigentlich überhaupt nicht anzufangen. Und wir haben, glaube ich, 200 Anträge rausgeschickt an Unternehmen, an Stiftungen, an Kommunen, an Bundesländer, an alles Mögliche. 5.000 Euro ist alles, was wir gekriegt haben. Und das finde ich echt bitter. Und das ist halt, und auch jetzt in diesem Zusammenhang ist es halt eine doppelte Thematik.
Ja.
Einerseits die Künstlerthematik und andererseits die Demokratie-Thematik. Und ich würde sagen, 90% der Absagen waren, wir finden Ihr Projekt super wichtig und es ist total toll und großartig, dass Sie die Demokratie fördern wollen und dass Sie sich so für die Kunst einsetzen. Aber leider sind unsere Mittel entweder vergeben, anders eingesetzt, whatever, whatever. Und ich bin kurz davor zu sagen, okay, wenn es euch wichtig wäre, dann würdet ihr diese Antwort nicht geschrieben haben. Wir setzen es nicht um, weil wir einfach kein Geld dafür haben. Und auf diese Weise ist leider jetzt ein weiteres Projekt gestorben, was hätte stattfinden können, um Kunst stärken, die Demokratie zu stärken. Also ja.
Das ist wirklich heftig, gerade eben, weil das Thema Demokratie ist gerade so überall auf den Straßen gefühlt, so aktuell und so wichtig. Wie sind denn die Reaktionen? Also das war jetzt die Seite der Geldgeber und der Firmen. Wie sind denn die Reaktionen der RezipientInnen auf den Straßen oder in den Lehrräumen oder in den Ausstellungen?
Die sind durchweg sehr positiv. Sehr positiv. Die finden das spannend und toll, dass es aufgebrochen wird, dass es einen anderen Ansatz gibt und auch eben Werke zu sehen von KünstlerInnen, die noch nicht so bekannt sind, die eben gerade erst quasi an der Schwelle stehen und auch dann viel dazu hören, warum die Werke gemacht wurden, wer diese Künstler eigentlich sind. Das finde ich eben total wichtig, dass man die Person hinter dem Werk ganz stark auch in den Vordergrund rückt und zeigt und Führungen macht oder jede Form von Einbindung eben leistet, damit einfach klar wird, wer ist das und warum ist die Kunst so, wie sie ist und wer steht dahinter und wie kann man das Ganze auch über eine persönliche Ebene erklären, weil ich finde, dann erst gibt es wirklich eine Verbindung zwischen Betrachtendem und Werk? Ja.
Und wenn ihr so etwas im öffentlichen Raum macht, so eine Plakataktion oder ich habe gesehen, ihr habt auch so eine digitale Aktion, dass ihr da wie Augmented Reality
Genau.
da im Raum habt. Wie erreichen euch denn da die Reaktionen? Setzen sich Leute hin und posten darüber und ihr seht es oder setzen
Genau,
sich hin
also.
und schreiben?
Es gibt tatsächlich ziemlich viel auf Social Media dann, ziemlich viel, was gepostet wird, was wir sehen. Es gibt dann, also wir sehen außerdem dann eben, wie oft so ein QR-Code aufgerufen wurde, zum Beispiel von einer Augmented Reality Ausstellung. Darüber kann man das auch sehr gut identifizieren. Wir machen eigentlich auch immer Workshops und Diskussionsrunden, wo wir dann eben allgemeine einladen dazu. Meistens machen wir das in Kooperation mit unterschiedlichen soziokulturellen Akteuren, um das Ganze dann eben auch gut umsetzen zu können und Leute zu erreichen. Besser als nur, wenn wir das eben alleine machen würden. Das macht gar nicht so viel Sinn. Ja, und so weiter. Also da machen wir so einiges, genau.
Was kommt denn an bei den Künstlerinnen und Künstlern von solchen Aktionen? Wie messen Sie, ob so eine Aktion erfolgreich war für Sie?
Na, ich glaube, die messen das einerseits, naja, gut, ob sie irgendwas verkaufen, ganz platt. Dann andererseits auch, wie viele Menschen sie dadurch nochmal neu kennengelernt haben und welche Kontakte sie da gemacht haben und mit wem. Ob es dann im Nachhinein auch nochmal über Berichterstattung oder ähnliches dann eben auch nochmal neue Kontakte gibt oder auch neue Kontakte in die Kunstwelt hinein. Naja, am schönsten wäre es natürlich, wenn man eine Ausstellung macht, die komplett ausverkaufen würde. Das ist natürlich nicht leider der Fall. Und dieses ganze Thema Kunstverkauf ist auch nochmal eine Sache für sich. Ja, eine Sache für sich, Punkt. Aber also ich glaube, alle, die mit uns zusammengearbeitet haben, haben auf jeden Fall dadurch ihre Sichtbarkeit deutlich erhöht. Das heißt, sie sind in die Medien gekommen, es wurde Artikel über sie gemacht, sie haben auf Social Media nochmal deutlich mehr Follower hinzugewonnen. Also das hat, glaube ich, sehr gut immer funktioniert bei allen Aktionen, die wir gemacht haben. Und es ist für die natürlich auch toll, wie zum Beispiel da in Thüringen, wenn sie ihr Werk dann eben tatsächlich doch an ganz vielen Orten sehen und es ist irgendwie einfach im öffentlichen Raum, ist Teil des öffentlichen Raums geworden für eine gewisse Zeit und das hat denen schon immer sehr gut gefallen. Also man kann natürlich immer sagen, ist das ist was jetzt wirklich eine nachhaltige Wirkung für die Entwicklung des einzelnen Künstlers hat oder verpufft das nicht? Ja, aber viele kleine Projekte helfen dann eben auch und so würde ich das sehen, ehrlich gesagt, dass das eben da in diese Reihe fällt.
Also ich glaube, abgesehen davon, dass man die Kunst verkaufen möchte, Schrägstrich muss, ist natürlich Aufmerksamkeit eine ganz wichtige Währung. Und die schafft ihr auf alle Fälle aus meiner Perspektive. Das heißt also, die Idee zu der ganzen Sache ist gekommen über Corona, weil dir diese Gruppe der Künstlerinnen und Künstler, der bildenden Künstlerinnen und Künstler übersehen vorkam. Dann aber bist du übergegangen und hast eben das überführt in eine gemeinnützige Organisation. Das heißt also, unterm Strich siehst du auch immer noch die Künstlerinnen und Künstler irgendwie auch, ich sag jetzt mal ganz hart, als benachteiligte Gruppe.
Ich würde das anders formulieren wollen. Ich würde sagen, wenn man ein Mensch ist, dem Kultur und Kunst für die eigene Seele sozusagen wirklich wichtig ist und wenn man eben gleichzeitig das sieht, was wir kurz angesprochen haben, wie wichtig wird es denn in der Gesellschaft wirklich genommen, dann ist es einfach notwendig, Dinge umzusetzen, um diese Sichtbarkeit zu stärken, weil es im Endeffekt dann ja doch nicht so viele andere gibt, die das tun. Und ja, diejenigen, die das tun, die sollten zusammenhalten und so viel wie möglich gemacht werden können und auch gemacht werden. Und das ist eben das ist der Punkt, der mir so wichtig ist. Und darüber natürlich auch die KünstlerInnen, weil ohne Künstler keine Kunst, ist ja klar. Also ich meine, und gerade in Zeiten, in denen immer mehr Technologisierung da ist, halte ich das für so wichtig, dass man eben auch die Genese und den Produktionsprozess deutlich macht und dass man einfach die KünstlerInnen in ihrer Arbeit in jeder Form unterstützt, auch damit sie in ihrer Bedeutung dann eben doch gesehen werden. Und ich glaube schon, dass wir da einen Beitrag leisten, dass die gesehen werden. Das ist mir einfach total wichtig. Und natürlich ist jetzt ein Künstler, eine Künstlerin nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, einem krebskranken Kind oder sowas. Es ist ja was ganz anderes. Aber nichtsdestotrotz halte ich es einfach für einen wichtigen Teilbereich der Gesellschaft. Und ich denke, wenn wir keine Kunst hätten und wenn wir keine Kultur hätten, dann wäre unser Leben unglaublich arm.
Ich finde das ganz klasse. Also es ist einer der Gründe, warum ich mich so auf dieses Gespräch gefreut habe und warum ich die Meet Frieda Foundation rausgesucht habe. Denn meistens ist es so, dass die gemeinnützigen Organisationen die Künstlerinnen und Künstler nehmen, sich ihrer Kunst bedienen, indem wir unsere Arbeit möglichst kostenlos zur Verfügung stellen mögen. Dann wird es verkauft. Ich bekomme meistens von dem Geld nichts, aber davon wird dann eben eine andere Gruppe mitfinanziert. Und das ist alles okay. Also ich freue mich darüber, wenn ich irgendwie mit meiner Kunst so etwas auch unterstützen kann. Aber es ist einfach auch richtig klasse zu sehen, dass man mit den Problemen, die einfach dieser Lebensstil hat, auch wahrgenommen wird und dass da jemand ist, der sagt, Mensch, da habe ich Kenntnisse und Fähigkeiten und Perspektiven und möchte da helfen. Das finde ich ganz, ganz klasse. Also schon mal im Namen aller Künstlerinnen und Künstler einen herzlichen Dank dafür.
Danke.
Und du hast vorhin gesagt, eins deiner Anliegen ist auch, die Kunst näher zu bringen an Menschen, die nicht so kunstaffin sind. Hast du da Ergebnisse? Hast du da Beispiele, dass das auch funktioniert hat? Irgendeine nette Anekdote oder sowas?
Nicht so richtig, um ehrlich zu sein, weil das kriegt man so selten dann mit, ne? Weil man jetzt nicht, wenn die das sehen, dann, das sind dann selten diejenigen, die schreiben, sondern die kriegen es halt irgendwie mit, aber sind jetzt nicht die, also man braucht ja mindestens 7 Berührungen mit irgendetwas, damit es überhaupt einsinkt. Und wenn wir dann irgendwie Berührungspunkt 1 bis 3 sind, dann ist das super, aber dann kriege ich deswegen noch lange kein Feedback. Das heißt, ich habe da keine Anekdote, die dahinter steht, wo jemand gesagt hat, Mensch, dadurch bin ich jetzt überhaupt erst in das Thema Kunst eingestiegen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir einfach eben wirklich komplett niedrigschwellig sind in den Projekten, ist es sehr einfach. Was ich allerdings gehört habe, ist zum Beispiel, dass der Rolf Hemke gesagt hat, das war der Leiter des Kunstfest Weimar, er hatte noch nie ein Projekt im Kunstfest, das ähnlich starkes Feedback verursacht hat. Und zwar eben nicht nur innerhalb des Kulturkreises, sondern deutlich darüber hinausgehend, eben weil es überall sichtbar war und weil es eben auch diese politische Botschaft auch noch mittransportiert hat. Also insofern, auch da sieht man eben wieder, es wird gesehen und es wird bemerkt, was wir machen. Und das ist natürlich toll. Ja.
Sehr cool. Wann war das, dieses Kunstfest Weimar?
Das ist jedes Jahr im August und das war vor 2 Jahren, dass wir das umgesetzt haben. Ja.
Ich habe vielleicht noch mal eine andere Perspektive. Mit deiner Erfahrung jetzt durch diese Projekte, deine Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern und auch eben deine Herangehensweise über dein, wie du sagst, dein echtes Leben, deinen echten Beruf, hast du Tipps an uns bildende Künstlerinnen und Künstler, was könnten wir anders machen, verbessern oder wo siehst du vielleicht immer wieder gleiche Fehler? Natürlich macht das nicht jeder, das ist klar. Ja, gibt es da irgendwie Tipps und Hinweise, die du vielleicht hast?
Ich glaube eben, der Haupttipp, den ich geben würde, ist, dass man keine Angst hat, davor offen zu sein und auch Projekte zu machen, die eben nicht von vornherein innerhalb des Kunstkreises und der Kunstbubble als gewinnbringend wahrgenommen werden, im Sinne von karrierefördernd wahrgenommen werden, sondern dass man da auch nach links und rechts denkt und schaut, was gibt es da für Möglichkeiten, was zu machen, ohne sich zu verbiegen auch natürlich und ohne kommerziell zu werden, aber dass man da so viel Kooperationen vielleicht auch sucht, wie man kann, sei es in Richtung zum Beispiel Theater, sei es in Richtung Öffentlichkeit, sei es in Richtung Stadt und öffentlicher Raum in der Stadt. Momentan sind so viele Städte und Kommunen dabei zu überlegen, was sie tun können, um ihre Innenstädte zukunftsfähig zu gestalten. Auch da kann man natürlich überlegen, gibt es da Dinge, die man als Künstler oder Künstlerin umsetzen kann, um nochmal eine Sichtbarkeit zu kriegen. Und im Endeffekt auch keine Angst haben, sich zu einer Art von Branding hinreißen zu lassen. Also ich sehe das immer wieder. Naja, also alle wirklich richtig großen Namen sind deswegen wirklich große Namen, weil sie immer wieder ihren Namen überall bekannt gemacht haben. Und ich glaube, das ist, Eigen-PR ist halt schwierig und das ist immer blöd und ich selber kenne das auch. Ich mache PR, aber meine Eigen-PR ist wirklich nicht doll. weil man sich immer wieder überwinden muss, aber einfach dreist sein, einfach immer wieder reingrätschen, einfach Pressemitteilungen auch selber schreiben, in die Redaktion gehen, mit Journalisten Kontakt aufnehmen, mit Influencern, über Social Media überhaupt als Plattform nutzen, um die Leute zuzuballern irgendwie. Ich sehe das bei einigen der Künstler und Künstlerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie stark die Social Media nutzen und wie wahnsinnig denen was bringt. Also die sind teilweise wirklich im Bereich Influencer inzwischen und eine von denen hat zum Beispiel so eine Art Adventskalender gemacht, wo sie jeden Tag ein Werk über Insta verkauft hat. Das war innerhalb von 2 Minuten jeden Tag weg. Also es war so kleine Sachen, ne? Weil da hat sie wirklich jetzt zu Weihnachten kleine Sachen unter 500 Euro verkaufen, aber trotzdem. Also ich meine, was für ein krasser Erfolg, ne? Weil sie natürlich diese Community aufgebaut hat. Ja, das ist total aufwendig, sowas zu machen und braucht Zeit und man braucht auch Wissen dazu, wie man das eben gut benutzen kann. Aber es kann schon viel bringen. Er muss es auch nicht ausschließlich jetzt irgendwie auf die sozialen Netzwerke kaprizieren. Man kann auch wirklich in Richtung klassische Medienarbeit denken oder eben was einem auch immer liegt oder eben Kooperation, was man selber was am dichtesten an der eigenen Persönlichkeit ist, wo man denkt, da muss ich mich nicht so verbiegen, aber einfach den Namen rausbringen, komme was wolle.
Tolle Tipps, ja. Unterstützt ihr dann eure 75 Künstlerinnen und Künstler dann auch beraten? Macht ihr auch Beratung dann bei sowas? Ist das
Wenn die
leistbar?
uns fragen, ja.
Oh,
Ja,
okay.
wenn die uns fragen, gerne. Genau, definitiv, ja.
Und was für Verpflichtungen haben die, wenn die eine Zusammenarbeit mit euch eingehen?
Keine. Nee, gibt keine Verpflichtung.
Und jetzt hast du vorhin dieses Projekt beschrieben, das schrecklicherweise jetzt ad acta gelegt ist. Habt ihr trotzdem ein nächstes Projekt danach wieder im Fokus oder?
Ein Projekt zum Thema Care-Arbeit in Berlin. Da geht es darum, eine große Wand zu bemalen. Eine Künstlerin möchte da eine große Wand bemalen, hat auch schon eine Wand. Da sind wir auch gerade dabei zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, dafür Gelder einzuwerben und da drumherum dann eben auch möglichst viel zu machen, um den Stadtteil mit einzubinden und auch ja, eben das Ganze zu mehr zu machen, als da wird einfach nur eine Wand bemalt. Das ist noch ein Projekt, was wir jetzt dieses Jahr haben. Mal gucken, ob wir da Gelder finden werden. Ja, ich habe auch noch nicht hundertprozentig Kunst schafft Demokratie als Projekt aufgegeben. Es gibt noch zwei oder drei Dinge, nee, drei, glaube ich, drei Rückmeldungen, die ausstehen. Vielleicht haben wir jetzt ja Glück und die drei sind positiv, dann können wir es dann noch umsetzen. Und dann machen wir in Hamburg in der Innenstadt mit einem der Häuser dort, dem Levante Haus, zwei verschiedene Installationen in diesem Jahr von Künstlern, die aus unserem Portfolio kommen sozusagen, die dann da schöne Dinge im öffentlichen Raum und in diesem Haus machen werden.
So, wenn jetzt da draußen ganz viele Menschen euch A unterstützen möchten und B Lust bekommen, sich bei euch zu bewerben, was können diese beiden Gruppen tun?
Am besten einfach auf unsere Webseite gehen, mietfrieda.art oder mietfrieda.foundation, geht beides. Da gibt es nochmal ganz viel Informationen zu uns und natürlich auch unsere Kontakte und dann einfach mir eine Mail schicken und dann sehen wir weiter.
Das klingt toll.
Sofort Geld überweisen. Man kann übrigens auch direkt über die Webseite spenden.
Siehst du, genau, das meinte ich auch, genau. Und als Firma mit euch eine Zusammenarbeit eingehen, eine längerfristige. Das
Ja,
ist
das
auch
wäre
toll.
natürlich sensationell, ja.
Ja, toll. Gibt es denn etwas, was du gerne noch sagen möchtest, was ich jetzt gar nicht berührt habe?
Ich glaube, alle wichtigen Punkte sind gemacht. Ja.
Dann interessiert mich noch, was für Kunst hängt bei dir zu Hause?
Viel Kunst tatsächlich von Mietfrieder-KünstlerInnen, muss ich sagen. Und ansonsten einige Sachen, also meine Mutter hatte auch sehr, sehr schöne Sachen auch bei sich hängen, die hängen alle bei mir noch. Und dann auch noch verschiedene Werke aus der Griffelkunst, weil sie da eben auch Mitglied war und ich selber da jetzt auch über Mietfrieda Mitglied bin. Und ich finde, die Griffelkunst ist eine ganz, ganz tolle Vereinigung.
Dann musst
Und
du bitte noch für alle, die nicht hier aus der Region sind,
ja.
erklären, was das ist.
Ja, die Griffelkunst wurde vor 100 Jahren gegründet als ein Kunstverein im Endeffekt, der Editionen ja, umsetzt mit Künstlern, um einerseits eben auch um diese KünstlerInnen bekannt zu machen, andererseits aber auch um eben ihre Werke in der großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen über Editionen, die eben wenig kosten. Und man zahlt einen sehr moderaten, also extrem moderaten Jahresbeitrag irgendwie von, ich glaube, 150 Euro. Und dafür kriegt man vier Editionen im Jahr, die man auswählen kann aus verschiedenen Möglichkeiten, aus verschiedenen Zyklen. Und wir haben wirklich ganz, ganz viele ganz tolle Künstlerinnen und Künstler über die letzten 100 Jahre im Programm gehabt. Und Es gibt sie immer noch, das finde ich auch wahnsinnig, dass sie eben 100 Jahre durchgehalten haben und immer noch so alive and kicking sind sozusagen und riesengroße Wartelisten haben, auch an Personen, die da gerne teilnehmen oder Mitglied werden wollen. Also insofern, das ist was ganz Tolles und da habe ich eben einige Editionen, die da auch hier bei mir hängen.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Das war sehr spannend und ich wünsche euch viel Erfolg mit diesem
Danke.
tollen Projekt.
Ganz lieben Dank. Danke für die Gelegenheit zu erzählen. Hat mir viel Spaß gemacht.
Das war mein Gespräch mit Dr. Anna Schwan von der Meet Frida Foundation. Mich hat nach diesem Gespräch vor allem ein Gedanke immer wieder beschäftigt. Aber bevor ich darauf eingehe, hier eine ganz kurze Nachricht von dem Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Also, was ich sagen wollte, nach diesem Gespräch drehte sich irgendwie mein Kopf immer wieder um etwas Bestimmtes. Es gab einen Gedanken, der mich im Anschluss eine ganze Weile begleitet hat. Und zwar, wie selbstverständlich wir als Gesellschaft sagen, Kunst sei wichtig. Und wie selten daraus wirklich ganz konkrete Unterstützung entsteht. Und zwar Unterstützung für die Künstlerinnen und Künstler. Und ich meine hier nicht unbedingt vom Staat. Ja, da ist Luft nach oben, klar. Aber das meine ich jetzt gerade nicht, sondern wirklich von uns allen. Und ja, ich finde ehrlich, dass das jeden und jede betrifft. Die Künstlerinnen und Künstler selbst, aber auch alle anderen. Und du hörst einen Kunstpodcast. Also bist du schon mal kunstaffin und damit betrifft es auch dich. Niemand muss ein Werk für mehrere tausend Euro erstehen, um einen Künstler oder eine Künstlerin zu unterstützen. Das muss nicht sein. Wenn du es kannst, wenn du daran Spaß hast, mach es. Aber es reicht einfach auch mal ab und zu ein, zwei, drei Postkarten zu kaufen, einen kleinen Katalog zu erstehen, mal eine Ausstellung zu besuchen und anderen von der Kunst zu erzählen, die dich begeistert. Das sind kleine Schritte, die uns allen, die in der Kunst arbeiten, so viel helfen. Wenn das alle machen würden, oh mein Gott, ich glaube, da würde sich viel ändern. Gleichzeitig fand ich spannend, wie sehr sich hier zwei Perspektiven begegnen. Eine Stiftung, die Kunst sichtbarer machen möchte, und Künstlerinnen und Künstler auf der anderen Seite, die oft in einem System arbeiten, das erstaunlich viele unsichtbare Regeln hat und Grenzen und No-Gos, die, wenn man sie sich genauer ansieht, wenig Sinn haben. Und sie werden ja auch immer weiter aufgeweicht. Ja, also da ändert sich auch was. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, an dem Projekte wie Meet Frida interessant werden. Sie versuchen, Kunst aus der Kunstbubble herauszuholen und dorthin zu bringen, wo Menschen tatsächlich unterwegs sind. Auf die Straße, in die Stadt, in den Alltag. Und das ist gleichzeitig auch eine Einladung an uns alle, nicht nur über Kunst zu sprechen, sondern ihr tatsächlich zu begegnen. Und wenn du die Meet Frida Foundation unterstützen möchtest, dann findest du sie im Web genau dort, meetfrida.foundation. Und damit sind wir schon im Netz und auch das ist eine Möglichkeit, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Dieser Podcast und ich, also der Atelier Talk Podcast und ich, Stefanie Hüllmann, gehören auch zu dieser Welt. Ich verdiene gar nichts dadurch, dass du den Podcast hörst. Und es hilft mir aber wahnsinnig viel, wenn du mir in der App, in der du den Podcast hörst, Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo 5 Sterne schenkst. Und wenn du dann noch bei Apple Podcasts eine Bewertung gibst, dann wäre das einfach super und sei es auch nur ein Daumen hoch. Und mich persönlich, Stefanie Hüllmann, unterstützt du durch Folgen auf Instagram. Einfach Stefanie Hüllmann. Das ist auch mein Account. Diese Episode war ein Teil des Podcastons. Eine Initiative, die gemeinnützige Organisationen unterstützt, indem sie sie vorstellt. Du findest alles unter podcaston.org. Und alle Links, die diesmal in ziemlich großer Zahl durch den Podcast geflogen sind, findest du auch in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge, schau doch einfach mal in eine Ausstellung rein, in die du sonst nicht gehen würdest. Und wer weiß, vielleicht magst du mir davon erzählen unter art@stephanie-hüllmann.com. Alles Gute, bis dann, deine Stefanie Hüllmann.